Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom GFA-Podcast. Wir sind off and running, wie man so schön sagt. Die zweite Preseason-Woche ist im vollen Gange. Und das soll auch heute so ein bisschen unser roter Leitfaden mal wieder sein. Die Preseason, wir konzentrieren uns zunächst, wie ihr es gewohnt seid, auf die News. Und dann im zweiten Teil so ein bisschen beleuchten wir die Spiele, beziehungsweise auch so ein bisschen die Stories neben den Spielen, die sich jetzt so ereignet haben. Und damit ein erstes Hallo an dich, Christian, nach Münster. Wie geht's dir?
Hi Felix, ja, auch und hallo an liebe Zuhörer natürlich auch. Man muss sich vor natürlich auch bewahren. Ja, mir geht's super. Ich bin ein bisschen viel beschäftigt im Moment, aber insgesamt alles gut. Und es ist auch eine schöne Beschäftigung. Also neues Handy und ich habe ein neues Computerspiel, was auch mit Football zu tun hat. Nicht Madden, sondern Blood Bowl, vielleicht für einige ein Begriff. Das ist ein Tabletop-Spiel von Warhammer, was vielleicht dann noch weniger Leuten ein Begriff ist oder vielleicht dann doch wieder mehr. Egal, kann man ganz nett mit spielen, auch gut die Zeit mit vertreiben. Es hat was mit Football zu tun und es ist spaßig.
Sehr gut. Aber wo du es ansprichst, kommt jetzt nicht auch Madden raus?
Genau, Madden vorbestellt. Der Countdown läuft runter. Ich glaube, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist es verfügbar, so wie ich das gesehen habe. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Im Großen und Ganzen so viel neu wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist ja so das typische Ding bei EA, dass viel Lärm um wenig Neues immer gemacht wird. Aber neues Madden macht Spaß. Das alte hat man ja auch ein bisschen leid gezockt. Dann wieder neu anfangen und Madden Ultimate Team weiter zocken. Läuft.
Was ich gesehen habe, was wirklich sehr gut aussah, was wir so ein bisschen kopiert haben von 2K, diese Longshot-Story, also diese Entwicklung eines Spielers, den man da hat.
Ah ja, so wie bei FIFA mit Beer Legend
oder so. Ja, genau. Ne? So mit diesen cineastischen Einspielern und so. Das sah schon so aus, wo ich mir dann gedacht habe, okay, dann das wäre vielleicht auch so ein Grund dafür. Ich stehe ja auf sowas, diese Story-Modi, das vielleicht auch mal zu testen.
Ja, das gab's im letzten Jahr auch schon. Allerdings, ja, da war das halt in dem, man konnte halt so ein Team spielen, ne? Du konntest quasi dich entscheiden, ob du Coach sein möchtest, ob du der Besitzer des Teams sein möchtest oder ob du nur ein Spieler sein willst und hast dann halt dementsprechend unterschiedliche Aufgaben, Befugnisse, Rollen, die du spielen musst, ne? Als Spieler spielst du halt nur und auch nur deine eigene Position. Als Trainer spielst du halt ganz normal Madden und hast halt so die Manager-Funktion, dass du den Spieler tradest, draftest, scoutest und so weiter. Und als Besitzer machst du dieselben Dinge wie der Trainer, plus zusätzlich noch das eigene Stadion ausbauen zum Beispiel, neue Stadion bauen, dafür sorgen, dass genug Fans kommen, Aussagen treffen, wie dein Team abschneiden wird. Und das muss dann auch stimmen, sonst kriegst du wieder Negativsachen und so. Also es ist schon sehr umfangreich. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dir Spaß macht. Du bist ja auch so ein großer Radsport-Manager-Fan zum Beispiel. Da kann man sich viel dann auch mit einer einer Management-Ebene quasi beschäftigen.
Sehr gut. Das hört sich gut an. Springen wir rüber zu den echten Football-News, dem Real-Life. Wie das bisher immer bei uns war, starten wir mal mit den News und da vielleicht erstmal die schlechten News zuerst. Für alle Fans der Seahawks und das Team der Seahawks im jetzigen Preseason-Spiel gegen die Minnesota Vikings hat sich der Starting Left Tackle George Fant die ACL, also Kreuzband, gerissen und fällt für das komplette Jahr aus, ist weg. Sehr bitter.
Und das gerade in der Woche, wo die Seahawks endlich mal in Anführungsstrichen Geld in ihre Offensive Line gesteckt haben. Und zwar haben sie ja auch den Center Justin Britt gesigned, über 3 Jahre mit 9 Millionen im Jahr im Schnitt. Was schon nicht wenig ist, aber gut, wir wissen ja auch, dass Salary Cap steigt. Und jetzt der Left Tackle. Die O-Line immer im Problem gewesen in den letzten Jahren bei den Seahawks. Das ist nicht optimal. Ich weiß jetzt nicht genau, wen die da als Backup haben, ob die da noch irgendwie was tun.
Ja, den former First-Round-Pick Jekyll. Den sie ja geholt haben. Der ist dann auch im Spiel selber direkt auf die von der Guard-Position auf die Tackle-Position ausgewichen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall schon hart für die Seahawks. Also was du auch gerade meintest, die O-Line generell nicht gut in den letzten Jahren, wirklich auch nicht sehr stark. Jetzt schon wieder so ein bisschen hin und her geschaffelt auf den einzelnen Positionen. Wird schwierig. Zumal mit Fant, der hat zwar auch ein paar Probleme gehabt in dem Spiel, aber kommen wir vielleicht nachher auch noch mal zu. das sah schon sehr gut aus, was die Offense abgeliefert hat. Und das ist jetzt natürlich nochmal ein richtiger harter Schlag. Und man konnte es auch sehen in dem Spiel. Also kurz danach wurde Pete Carroll gezeigt, der dann, glaube ich, ziemlich angefressen war.
Ja gut, aber der ist auch immer sehr expressionistisch, was mit seiner Mimik und Gestik so.
Ja,
also man kann ihn da doch immer sehr gut lesen, ohne ihn zu hören. Ne?
Eine weitere Verletzungsnachricht, der recht vielversprechende Defensive End der Patriots, der gedraftet wurde jetzt, Derek Rivers, hat sich das ebenfalls ACL gerissen. Mhm. Auch er ist das komplette Jahr raus.
Ja, ich find's ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob das jetzt wie schwerwiegend das ist. Also wenn ich das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen sollte, würde ich das, glaube ich, nur so auf einer 3 einordnen, weil als Rookie Drittrunden-Pick, man hat jetzt sowieso nicht unbedingt erwartet, dass er in diesem Jahr mega viel einschlägt. Also für dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht so ein großer Verlust. Was natürlich problematisch ist, er findet jetzt keine Erfahrung. Ne? Also er hat jetzt ein ganzes Jahr an Erfahrung, an Snaps, die er halt verpasst. Und die werden sicherlich seiner weiteren Entwicklung nicht beförderlich sein.
Ja, zumal, also ich sehe es schon etwas schlimmer, weil die Patriots gerade, also wenn es eine Position gibt, auf der die Patriots keine Rückschläge vertragen dürfen, weil sie da relativ schwach aufgestellt sind, ist eben die Defensive End Position. Von daher, weiß ich nicht.
Ja, das tendenziell stimmt das auf jeden Fall, aber gleichzeitig würde ich mir denken, wenn du dir jetzt einen Free Agent von der Straße signst, würde der Abfall in der Production nicht unbedingt groß sein. Also es ist halt eher das Potenzial, das er verliert. Also die Spielqualität ist, glaube ich, nicht so das Problem, die durch ihn wegfällt, weil die wäre, glaube ich, in diesem Jahr nicht sonderlich hoch gewesen.
Okay, ja, wir können es auch noch nicht einschätzen, genau, wie jetzt seine Spielqualität gewesen wäre. Es gibt ja noch diesen Dietrich Wise, der ja sogar noch ein bisschen stärker gespielt hat jetzt in der Preseason und im Camp auch den besseren Eindruck gemacht hat.
Aber er hat auch eine Verletzungshistorie. Also er wird auch als injury prone, also als verletzungsanfällig immer wieder mal gerne beschrieben. Hat jetzt, glaube ich, gerade auch eine Concussion, ist deswegen raus. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Mhm. Ja. Wird man sehen. Aber generell die Endgeschichte bei den Patriots, die Position, die ist unglaublich schwach aufgestellt. Ne? Ich meine, Ninkovic ist in Ruhestand gegangen, Long ist weg und Shield ist weg. Die drei sind einfach weg und mehr oder weniger, ja, fast gar nicht ersetzt worden. Ne? Man hat dann noch den Second-Round-Pick von vor 2 Jahren, Zeno Grissom, der ja auf jeden Fall bis jetzt nicht überzeugen konnte. Trey Flowers natürlich die End, der natürlich auch im Super Bowl gerade gut gespielt hat. Ist halt die Frage, inwiefern er das wiederholen kann dieses Jahr. Es ist auf jeden Fall eine Schwachstelle und es würde mich nicht wundern, wenn Bill Belichick da noch ein wenig wieder mal den Trader Joe raushängen lässt oder irgendwelche Leute signed. Es gibt ja auch noch ein paar Veteranen mit großen Namen, die ja noch zur Verfügung
stehen. Dwight Freeney.
Genau, Dwight Freeney zum Beispiel. Ja, allerdings ist er auch nur, das ist ja auch nur ein Flicken, also der wird nicht alle Snaps spielen können in einem Spiel, ne?
Nee, aber so eine Chris Long Position Rolle könnte er, denke ich mal, schon übernehmen. Weiter geht's. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über Zach Orr gesprochen, ehemaligen Linebacker der Baltimore Ravens, der sehr sehr vielversprechender junger Linebacker war, auch die Ravens angeführt hat da in der Defense. Der ist ja in Ruhestand gegangen aufgrund anhaltender Nackenbeschwerden beziehungsweise da wirklich schwerwiegende Verletzungen, die auch mögliche Lähmungen und so weiter und so fort hätten hervorrufen können. Er hat so ein bisschen vor ein paar Wochen, als wir es angesprochen haben, damit geliebäugelt, wieder zurückzukommen. Und da standen dann auch schon direkt die üblichen verdächtigen Schlange, wie zum Beispiel Indianapolis Colts und auch die Lions. Er hat jetzt quasi aus seinem Retirement heraus nochmal retired und hat gesagt, er kommt nicht zurück. Also die Gesundheit ist nicht, beziehungsweise er ist einfach nicht in der Lage, das Spiel wieder aufzunehmen.
Ja, ich glaube, er hat auch ein paar Physicals nicht bestanden, ne? Also so ein paar Medizinchecks, sodass er dann gesagt hat, ja gut, okay, läuft halt nicht. Ja, es ist, wie es ist. Also Football, es ist sowieso, hört sich das ja verrückt an. Wenn jemand mit angeknacksten Nacken quasi und damit dann mit Problemen dann noch Football spielen will, dann denkt man immer so, wie kann das gehen? Aber scheinbar geht es wohl. Peyton Manning hat es ja auch vorgemacht. Aber ja, gut, es ist schon
der,
so.
Ja, der hatte ein bisschen Unterstützung.
Ja. ADH, HGH.
Da kam so ein Päckchen geflogen aus dem Nahen Osten.
Und aber das war doch seine Frau. Die hat das auch angenommen, glaube ich. Oder wie war das?
Ja, klar. Also, dass er es jetzt nicht unterschreibt, das war schon fast, ja.
Aber damals war es ja auch noch nicht verboten. Da war es ja nur quasi frowned upon.
Ja, das war nicht verboten. Also man, genau, es war so ein bisschen so, pack nicht drauf, die Herdplatte ist heiß, ist nicht gut für dich, ne? Aber machen da trotzdem ein paar. Genau. Bleiben wir bei den Ravens. Eine gute Nachricht auch mal für die Ravens. Jeremy Suter, der Guard, den die vor der Saison betradet haben zu den 49ers für, ich glaube, die haben einfach 2 6-Runden-Picks getauscht, wurde von den 49ers gecuttet, jetzt letzte Woche, etwas überraschend auch, und ist jetzt zurückgekommen zu den Ravens. Die haben ihm einen neuen 2-Jahres-Vertrag gegeben mit 4 Millionen pro Jahr up to 6 Millionen mit Incentives. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Deal. Erst weggetauscht und jetzt wieder gesigned. War auch in der letzten Saison stark. Also hat alle 16 Spiele gespielt, ein Pro Bowl Selection bekommen. Interessant, warum es bei den 49ers nicht geklappt hat, das hat mich ein bisschen gewundert, aber für die Ravens eine Win-Win-Situation.
Ja, natürlich, also das ist immer angenehm. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, als LeGarrette Blount 2015 zu Pittsburgh gegangen ist und dann in Pittsburgh irgendwie nicht zurechtkam, man weiß nicht genau warum, er wurde ja dann, glaube ich, auch im Auto mit Le'Veon Bell und Gras erwischt, da war er, glaube ich, dabei von der Polizei, ne? Aber hatte selber nichts gehabt oder so. Und hatte da durchaus ein paar Probleme gehabt mit dem Coaching-Staff und ist dann irgendwann vom Spielfeld einfach runtergegangen und ist irgendwie eher abgehauen, dann wurde er rausgeschmissen und ist dann zack zurück zu den Patriots und alle waren zufrieden. So ein bisschen erinnert mich die Suter-Geschichte dann jetzt auch daran dann so, ne?
Ja, das stimmt ja vor allen Dingen, weil jetzt ja auch John Urschel, wir hatten das im Zuge der CTA-Sachen besprochen, aufgehört hat, ins Retirement gegangen ist. Von daher ist es sehr wichtig, da dann auch einen flexiblen neuen Guard, der auch mehrere Positionen in der O-Line spielen kann, zurückzuholen. Und vor allen Dingen, er ist einfach gut. Also
ja, und auch in Anbetracht der Tatsache, dass Joe Flacco mit seinem Rückenproblem, ist es ja nochmal eine Spur wichtiger, den Quarterback zu beschützen, wenn dann so eine Verletzung im Hintergrund schwelt. Ja, und auch einen Ryan Mallett freut sich natürlich über jede Millisekunde länger, die er Zeit hat, den Ball in den Boden zu werfen.
Ich weiß gar nicht, ob sich Ryan Mallett überhaupt noch über irgendwas freut. Ja. Da kommen wir später nochmal zu. vielleicht noch kurz noch ein weiteres Signing. Die Dolphins, wir hatten auch darüber gesprochen in der letzten Woche, genau, als wir so ein bisschen über die Dolphins das erste Preseason-Spiel gesprochen hatten und angedeutet hatten, dass der Second-Round-Pick McMillian sich verletzt hatte. Da hattest du dann noch kurz abgecheckt. Es war ein ACL auch. Auch er war ja raus, ist jetzt raus fürs Jahr. Und da haben die Dolphins Ray Maluga von den ehemals von den Bengals, den Linebacker, geholt. Und er wird jetzt ein bisschen da einfach das Depth-Chart auffüllen auf der Linebacker-Position, wo die Dolphins da auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben, neben Kiko Alonso da noch einen weiteren guten Run-Stopper.
Ja, die Dolphins, so ganz schlau werde ich daraus nicht. Also ich glaube, die Dolphins sind mit der Einstellung, gehen die an die Saison, dass sie wirklich eine Chance haben auf einen Playoff-Run, vielleicht auch auf einen tiefen Playoff-Run. Dementsprechend werden da so viele, wird halt versucht, das Team so gut wie möglich immer überall zu verbessern. Wobei ich halt einfach echt sagen muss, ich sehe da im Moment einfach noch keine Chance. Also ich glaube, ich hätte als Verantwortlicher, als dann Tannehill sich verletzt hat, gesagt so, okay, ja, die Saison ist irgendwie hinüber. Lass uns jetzt mal gucken, dass wir das irgendwie runterspielen können. Vielleicht irgendwie mit einem, mit Matt Moore dann durchspielen, der, ich weiß es nicht.
Vor allen Dingen, das Problem ist ja auch eher, du spielst ja auch gegen die anderen Teams aus den anderen Divisions, insofern als dass es da um die Playoff-Plätze geht und die AFC East, wenn da jetzt nichts Weltbewegendes passiert, werden die Patriots wahrscheinlich gewinnen. Dann musst du eben hoffen, als zweites Team aus der AFC East noch wieder reinzukommen. Und da sehe ich halt einfach Probleme, weil es einfach andere Teams gibt, die ich da deutlich weiter vorne sehe. Also zum Beispiel, wenn ich mir angucke, die AFC South mit den Texans und den Titans sind für mich eher Kandidaten dafür, dass eine von den beiden Teams als zweite, also eben mit einem besseren Abschluss in die Playoffs einziehen wird.
Ja, also die Texans, klar, Titans sowieso, Texans, ja, ich mit Houston, mit Deshaun Watson, der hat schon ganz gut gespielt und ja, gut, Savage, ja, ne, Tom Savage, ja, aber
es macht einen soliden Eindruck. Also
das denke ich auch, aber es ist halt Preseason, das ist so immer das Problem dabei. Ne? Aber ja, AFC South ist schon nicht ohne. Also ich sehe es auch schwierig für die Dolphins, dieses Jahr in die Playoffs zu kommen. Nicht unmöglich, man wird ja auch dann, ich meine, Jay Cutler ist ja auch echt noch eine absolute Wundertüte. Ob der da überhaupt was bringt oder ein totaler Reinfall ist oder nur so zwischendurch. Aber wenn er halt so zwischendrin ist, wenn er einfach so ein das Spiel weder positiv noch negativ beeinflusst, dann reicht der Kader von den Dolphins meines Erachtens auch einfach nicht dafür aus. Also er muss schon stark sein, damit die Chancen auf die Playoffs gegeben sind für die Dolphins dieses Jahr.
Definitiv. Und von daher, da ja, ist eine schöne, spannende Story. Und ich sehe ihn, glaube ich, auch lieber auf dem Feld als bei Fox in der Kommentatorenbox. Von daher eigentlich eine runde Sache. Bleiben wir in der AFC South. Großes Thema da in Jacksonville, Blake Bortles. hatte wieder ein wirklich, ich will nicht sagen unterdurchschnittlich, weil es war wirklich einfach nur ein gruseliges Spiel. Mhm. Ich bin da wirklich gerade sehr, sehr erstaunt, was die Jaguars da machen, denn Blake Bortles hat ja seine Contract Extension bekommen, schon direkt kurz nach dem Draft, glaube ich, ne? Und man hätte ja da auch die Möglichkeit gehabt, jemanden wie Deshaun Watson etc. zu draften, hat man nicht gemacht. Leonard Fournette geholt und jetzt hat man eben Blake Bortles, der ja wirklich überhaupt keinen Rhythmus mehr hat, sowohl in seinen Pässen als auch in allem drumherum. Also er liest die Defense nicht, seine Würfe sind wirklich sehr, sehr komisch, kommen auch ganz komisch raus. Bin ich gespannt, was da jetzt los ist.
Ja, also Blake Bortles, ja, er ist, ja, ich weiß nicht, ich fand das schon krass. Mike Lombardi, ich glaube, den hat mir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Das ist ja so ein ehemaliger General Manager, der jetzt so eine Medienfigur ist und ich finde immer sehr stark seine Meinung heraus, posaunt, ohne das jetzt negativ klingen zu lassen, aber seine Meinung halt vertritt in den Medien, was mich manchmal auch ein bisschen stört, aber insgesamt schätze ich ihn sehr.
Ja, man muss schon sagen, wir sind schon ein bisschen Fans von Mike Lombardi.
Ja, das stimmt, ne? Schon. Ja. Ja. Er bietet halt einfach einen unheimlich guten Einblick in die Liga, weil er einfach als ehemaliger General Manager einfach ganz andere Erfahrungen hat als jetzt einen Beat Reporter oder so, oder der halt nie bei einem Team selber gearbeitet hat. Das ist nun mal einfach ein Unterschied. Und er hat halt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als halt die Jaguars die Fünftjahresoption gezogen haben für Blake Bortles. Was ich damals nicht so richtig verstanden habe, weil ich mir gedacht habe, okay, diese Fünftjahresoption, die ist überhaupt nicht garantiert. Man kann ihn einfach cutten, wie man will. Vor dem fünften Jahr natürlich, ohne dass man irgendwie ihm noch Geld schuldig ist. Nur halt für Verletzungen nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt nach der Saison entscheiden würde, ihn loszuwerden, dann hätte man das Problem, dass er halt nicht verletzt sein darf. Und gut.
Also es ist komplett injury protected sozusagen.
Genau, ja. Und da verstehe ich nicht so mal, das hatten wir auch schon mal gehabt mit einem anderen Quarterback, mit RG3 war das, ne? Mit Robert Griffin bei Washington. Ja. Da wurde der dann auch quasi zum Ende der Saison hin auf die Bank gesetzt, weil sie sich gedacht haben, okay, bevor er sich jetzt noch irgendwie das Kreuzband reißt oder so und wir ihn dann irgendwie nächstes Jahr nicht releasen können, setzen wir ihn lieber auf die Bank. Und das droht jetzt bei Bortles wohl auch. Allerdings ist das, glaube ich, eher ein Problem für das Ende der Saison, also so im Dezember, vielleicht im November. Ich glaube, jetzt, wenn er sich jetzt im September das Kreuzband reißt, dann müsste der eigentlich, bevor es losgeht, wieder ein Physical bestehen können, sodass dann das, glaube ich, nicht so wirklich relevant ist. Aber man schränkt natürlich seine Möglichkeiten zum Ende des Jahres ein.
Ja, und das ist, also was halt im Raum steht, sind halt einfach diese, ich weiß nicht, sind es 18 oder 19 Millionen für ihn. Das ist halt die Frage, inwieweit war man sich denn damals sicher, dass er das auch wert ist? Ne? Ich meine, ja, wir sprechen immer auch davon vom gestiegenen Salary Cap, aber im Grunde genommen hat er sowohl in seinen letzten Jahren als jetzt auch, nachdem er dann diese Extension bekommen hat, nicht annähernd unter Beweis gestellt, dass er dieses Geld auch wert ist. Momentan sieht er halt völlig verloren aus auf dem Spielfeld und ich glaube, er ist wirklich froh, wenn er momentan diese Preseason-Spiele, die ersten Drives, einfach irgendwie übersteht. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt der Background, den du haben willst. Du willst ja gerade auf der Quarterback-Position den Spieler haben, der im Huddle quasi die Zuversicht ausstrahlt und das Selbstvertrauen mitbringt, an dem sich dann auch die jüngeren Receiver gerade, der junge Running Back, den sie jetzt haben, orientieren können. Und gerade in einer schwierigen Situation. Und wenn du da jemanden hast, der selber überhaupt völlig unsicher wirkt, ist es natürlich, schadet das dem ganzen Team. Und die Jaguars, die investieren eigentlich seit den letzten 2-3 Jahren so viel in das Team, versuchen das komplett neu aufzubauen, sind ja immer in der Free Agency sozusagen die Frontrunner, wenn es darum geht, Geld rauszuhauen. Und das ist natürlich schon hart, ne? Wenn dann diese eine Position, wenn du da wirklich dann falsch evaluiert hast, das wird sich schon ja sehr, sehr negativ auswirken. Ich bin mal gespannt. Also
ja. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, zumindest so wie es jetzt aussieht, dass der Backup Chad Henne viel Spielzeit bekommen wird.
Oder unser Colin Kaepernick.
Natürlich, der ist natürlich auch wieder im Gespräch. Das muss ich sagen, finde ich sehr spannend, weil Florida ist ja relativ zwiegespalten, was so die Bevölkerung angeht. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass in Florida lebt so eine Hälfte Rentner, hauptsächlich weiße Rentner, die natürlich tendenziell eher etwas konservativer sind, und auf der anderen Seite, die andere Hälfte sind dann irgendwie Latinos, wo, ja, die eine Seite dürfte dann eher mit Kaepernick sympathisieren und die andere Seite dann vielleicht eher nicht. Das ist ja immer die Frage, die sich die Teams dann stellen, was sagen die Fans dazu, wie man ja bei Baltimore gesehen hat, die dann eine umfangreiche Fanbefragung durchgeführt haben, um zu gucken, ob sie Kaepernick signen können oder nicht. Ja, ich find's spannend, also gespannt drauf.
Ich bin vielleicht zwei Dinge. Also ich finde es unglaublich, dass man überhaupt noch darüber nachdenkt. Also ich meine, ich kann es verstehen vom Wirtschaftsfaktor aus, der jedes Team ist, dass man die Fans nicht verlieren will, aber dass man quasi das Sportliche so hinten dran stellt und sagt, okay, es gibt einen Quarterback in Colin Kaepernick, der, wenn wir den jetzt noch holen, deutlich, deutlich besser ist als alle, die wir jetzt da haben im Team, aber so ein bisschen Angst hat, dass die Fans sich vielleicht ein bisschen auf die Barrikaden stellen, finde ich schrecklich. Und dann habe ich jetzt auch noch gelesen, dass Tom Coughlin jetzt eben nicht so ein Fan ist von Colin Kaepernick, weil Tom Coughlin als der Trainer der Giants damals 9/11 eben auch eine ganz besondere Beziehung natürlich hat zu allem, was irgendwie patriotische Maßstäbe, Polizei und so weiter und so fort angeht, und Colin Kaepernick eben mit seinen Socken, die er da im letzten Jahr getragen hat, wo eben ich glaube, so ein Police Officer als Schwein drauf abgebildet war, wo dann jetzt eben Leute sagen aus dem inneren Zirkel, das ist ein Grund für Tom Coughlin, Colin Kaepernick nicht zu holen. Und da muss ich halt sagen, so, wenn das der Fall ist, ja, dann wünsche ich denen einfach ein 0-16 in der Saison, weil, sorry, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ich will doch in erster Linie den sportlichen Erfolg. Und da muss ich halt auch vielleicht mal über meinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich hole ihn, auch wenn ich jetzt vielleicht mit seinen Ansichten nicht konform bin. Mhm.
Ja. Ich habe eher das Gefühl, also ich kann das nachvollziehen, also ich fände das auch ätzend, also beziehungsweise ich finde es ätzend, wenn es so wäre, aber das fantechnische bei den Jaguars ist, glaube ich, schon ein Problem. Wir haben ja 3 Teams in Florida, und gerade Jacksonville ist nicht so beseelt mit einer traditionellen Fananhängerschaft, und die haben auch, glaube ich, oft Probleme, das eigene Stadion voll zu kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist so ein bisschen spekulativ, aber ich meine, dass
so. Nee, das ist auch korrekt. Also es ist völlig, völlig richtig. Also wenn manchmal, du musst dir manchmal so ein Thursday Night Game ist immer so ein schönes Beispiel dafür, wie groß die Fanbase ist. Ein Thursday Night Game Jacksonville gegen, sagen wir mal, gegen Chicago, kannst davon ausgehen, dass du sehr viele leere Ränge siehst in Jacksonville. Mhm. Wohingegen in Pittsburgh wird sowas nie vorkommen, oder?
Ja, natürlich.
Das ist natürlich schon richtig, klar, aber du holst halt auch Leute ins Stadion, wenn du halt gewinnst, ne? Also das ist halt auch ein Faktor.
Natürlich, aber vielleicht denken sie sich, okay, gewinnen tun wir mit Kaepernick auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber generell der Besitzer von den Jaguars war doch dieser Jared Kahn oder irgendwas mit,
also genau, Kahn mit diesem sehr offen, großen, dicken Schnorres, ja. Mhm.
Ja, genau, und der ist, glaube ich, dann nicht so ja, also ich glaube, er selber hätte damit kein Problem. Er würde das vielleicht sogar unterstützen, aber gut. Das ist natürlich auch einfach unheimlich viel Spekulation, die wir jetzt hier betreiben. Wir werden einfach sehen. Wir haben noch lange Spaß mit dieser Kaepernick-Story, befürchte ich. Ja. Und da muss man mal weiterschauen, wie das sich so entwickelt.
Genau, vielleicht daran anschließend noch, gibt es weiterhin Proteste in der Liga. Zuletzt war es ja auch Marshawn Lynch, der sich hingesetzt hatte, wobei bei Marshawn Lynch ist das Problem, dass er dazu auch nichts sagt. Warum? Also er bei der Nationalhymne nicht steht. Es ist dann wieder dieses Marshawn Lynch-Ding, dass er eben, ich rede nicht mit den Medien, ich sag nichts. Ist ein bisschen schwierig, weil wenn man das macht, sollte man natürlich schon die Plattform auch nutzen, um dann auch was zu sagen, um etwas anzusprechen. Wohingegen Michael Bennett in Seattle und auch Malcolm Jenkins in Philadelphia haben Ähnliches gemacht. Ich glaube, Malcolm Jenkins hatte die Faust in den Himmel gelegt.
Genau. Ja, ich habe das Bild hier gerade. Ja. Diese typische Black Panther-Faust, diese Black Power. Bewegung aus den, fing glaube ich in den 60ern, finde ich, an, ne? Und
genau. Und wurde da dann unterstützt, auch von Chris Long jeweils, und in Seattle war es Justin Britt, über den wir gesprochen haben, gerade eben, der sich eben Michael Bennett, der auf der Bank saß während der Nationalhymne, die Hand auf die Schulter gelegt hatte.
Ja, also ja, ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt sage rührende Szenen, ob das dem so wirklich zu Genüge reicht. Aber ich fand, das ist einfach schön. Also ich finde es einfach klasse, wenn sich dann die Spieler, die ja sich solidarisieren quasi und sich als Verbündete dahinstellen und einfach sagen so, hey Leute, ihr seid nicht alleine. Ich finde das irgendwie auch kacke und dann auch symbolisieren, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Ich meine, bei dem Bild von Chris Long sieht man, er hält halt die rechte Hand, hält er an seinem Herzen quasi. Und die linke Hand legt er um seinen Mitspieler. Und damit symbolisiert er auch ganz einfach, hey, ich liebe Amerika, ne? Aber ich liebe auch ihn, weil er dafür kämpft, was er für richtig hält quasi oder sich dafür einsetzt. Und das ist einfach eine, ich finde, das ist eine wichtige Symbolik, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass einfach dann immer auf den schwarzen Prozess so runtergeschaut wird und gesagt wird, ja, mein Gott, die stellen sich so an, die sollen sich mal nicht so anstellen und so weiter. Aber wenn dann eben halt auch ein Weißer eben mal sagt so, hey, irgendwas stimmt da nicht, dann öffnet das vielleicht auch einigen Leuten noch mehr die Augen.
Definitiv. Also es ist ganz wichtig, dass sich alle dafür einsetzen, sozusagen dann den Verbündeten auch spielen. Und bei Chris Long ist natürlich auch sehr interessant, er selber kommt ja auch aus Charlottesville, wo jetzt die Proteste waren, also er ist da aufgewachsen. Und da ist es natürlich noch umso wichtiger, dass er sich dann eben dazustellt und eben sagt, ich stelle mich quasi mit auf die Bühne und trete hier für etwas ein, wo ich denke, was wichtig ist für unsere Gesellschaft. Also es ist auf jeden Fall schon eine gute Aktion gewesen von ihm, dass er da sein Teammate unterstützt hat.
Ja, definitiv.
Genau, soweit die ausführlichen News der Woche, es sei denn, du hast noch was, sonst.
Ja, wir haben noch nicht über Sieg geredet.
Ach nein, stimmt, du hast vollkommen recht, ja, den habe ich jetzt etwas übersprungen.
Ich meine, da haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet und ich befürchte, wir können euch schon mal vorwarnen, das wird mindestens noch 2 Wochen Thema sein, weil nämlich das Hearing, also das Appeal-Hearing, die Anhörung genau von Sieg Elliott ist jetzt, glaube ich, auf den 29. August gelegt worden. Mhm. Das ist jetzt bestätigt worden in dieser Woche und es wurde auch bestätigt, wer diese Anhörung quasi durchführen wird. Und zwar ist das Harold Henderson. Ja, Harold Henderson ist ein
sagt mir nichts.
Ja, der Name selber sagte mir auch nichts, aber er ist bekannt. Wurde häufiger schon von der NFL eingesetzt, um halt bei solchen Appeal-Hearings die Ombudsmann passt, glaube ich, ganz gut. Oder ja, Ombudsmann ist ja eigentlich immer total neutral, das ist er eben nicht. Aber die entscheidende Person zu sein, die halt sagen kann, okay, die Strafe, die dir verhängt wurde, finde ich total bescheuert, die hebe ich auf oder die finde ich teilweise bescheuert, die reduziere ich oder die finde ich völlig angemessen und die lasse ich so. Das ist halt die Position, die er hat. Ja, es ist ganz interessant, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Die NFL setzt ihn dann halt ein und sagt, hey, Leute, hey, ihr Spieler, seht doch mal, wir haben jetzt einen wirklich, wirklich unabhängigen Menschen angestellt, der das machen soll. Ne? Stellt doch nicht so an, wir sind halt total objektiv und so weiter. Und die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, hingegen sagt so, ja Leute, guckt euch den doch mal an. Der hat zwar bei dem Greg Hardy Case die Strafe von 10 auf 2 Spiele reduziert, alles schön und gut, aber er ist ist bei euch quasi angestellt, beziehungsweise wird immer wieder angestellt. Das heißt, er hat andere Motive, nach euren Interessen zu entscheiden. Also er ist nicht wirklich unparteiisch und hat auch oft genug Strafen nicht reduziert oder so. Und deswegen ist das da schon so eine spezielle Situation.
Ja, definitiv. Also insgesamt ist es natürlich, was jetzt natürlich so ein bisschen so ein Problem ist, ist jetzt dieser Kampf, will ich jetzt mal sagen, zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL generell, was auch irgendwie alles so ein bisschen unschön wird, denn die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, ist jetzt wirklich auch, wie ich finde, auf ein komisches Gleis abgerutscht, indem sie versuchen, die Glaubwürdigkeit der ehemaligen Freunde von Ezekiel Elliott in Frage zu stellen. Durch diese Textnachrichten, von denen wir jetzt nicht wissen, ob sie wirklich, ja, wirklich so geschrieben wurden. Also in den Textnachrichten sagt quasi die Freundin oder droht die Freundin von Ezekiel Elliott, ihn, nicht nur zu diskreditieren, sondern wirklich seine Karriere zu ruinieren und ihn fertig zu machen aus irgendwie niederträchtigen eigenen Interessen. Und das Ganze hat die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, eben in die Öffentlichkeit gebracht. Und naja, also ich finde es auf der einen Seite sehr unschön, dass man quasi diese Frau versucht, in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Und auf der anderen Seite ist es auch relativ billig, denn meistens ist es so, wenn jemand irgendwie schuldig ist, versucht man irgendwie den sozusagen, der einen anschuldigt, in Verruf zu bringen. Und das zeugt eigentlich ein bisschen dafür, dass sie ein bisschen, wie soll ich das sagen, am besten sehr in die Enge getrieben worden sind jetzt durch die NFL und nicht so genau wissen, was sie machen sollen und eben jetzt versuchen, den Schaden sozusagen auf die andere Seite zu schieben. Finde ich relativ unschön, die Story jetzt momentan, wie sich das entwickelt. Und Jerry Jones selber, der Besitzer der Cowboys, der hat sich auch noch nicht, überhaupt nicht dazu geäußert, wirklich. Eigentlich nur gesagt, dass er hinter Ezekiel Elliott steht, mehr nicht. Ja, ist wirklich unschön.
Also Stichwort Victim Blaming, das ist einfach unheimlich unschön. Das ist ein großes Problem. Innerhalb der Gesellschaft, das ist ja jetzt auch nicht nur in der NFL so. Das finde ich auch richtig mies, muss ich wirklich sagen. Aber tendenziell finde ich es gut, dass die NFLPA anfängt, mal wieder Zähne zu zeigen gegenüber der NFL. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass so die letzten 7, 8 Jahre, seitdem ich halt die NFL verfolge, irgendwie die so Hand in Hand den Weg entlang gehen und irgendwie eigentlich mehr oder weniger insgesamt zufrieden sind. Obwohl eigentlich es genug Missstände gibt zwischen Spielern und der NFL, wo ich mir denke so, hey, habt ihr euch da irgendwie, dann setzt man die rosa-rote Brille ab. Irgendwie könnt ihr doch genug nochmal irgendwie ankreiden und versuchen zu ändern. Und gerade halt auch in Anbetracht des CBAs, das dann ja in 4 Jahren oder 3 Jahren, also in vier Saisons anstehen wird, so dass da so ein bisschen der Kampfmodus ausgefahren werden muss bei der NFLPA und es ist ja auch genug Mist passiert, ne?
Aber im Grunde genommen ihre Aufgabe ist das, was du sagst, also CBA-Verhandlungen, sich eben dafür einsetzen, dass die Sicherheit der Spieler gewährt ist, dass die Spieler mehr verdienen, dass die Verträge anders strukturiert werden, dass es eine Altersvorsorge, sowas in der Richtung gibt. Also diese Sachen, die ja auch gemacht werden, aber ich finde, das ist ihre Aufgabe. Es ist nicht deren Aufgabe, quasi jetzt diese Freundin oder Ex-Freundin von Ezekiel in die Öffentlichkeit zu zerren und sie hinzustellen, als wäre sie eine rachsüchtige, blöde Ex-Freundin. Weil das Problem der Domestic Violence in der NFL ist ja auch, dass die Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen, kommen ja nur an die Öffentlichkeit, weil sich irgendjemand mal traut, was zu sagen.
Und weil es nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt wurde oder mit Millionenzahlungen als
stillschweigend irgendwie Abfindung. Aber das Problem ist halt, wenn das jetzt eben Schule macht, dann werden sich eben viele überlegen, soll ich jetzt damit an die Öffentlichkeit gehen oder soll ich es lieber lassen? Weil der Schaden, der mir selber dann extra nochmal zukommt, ist ja noch viel größer. Und das, finde ich, ist halt einfach ein schlimmes Zeichen von der NFLPA, dass sie da sagen, wir versuchen jetzt mit allen Mitteln irgendwie hier unseren Standpunkt und unsere machtpolitische Situation irgendwie zu verdeutlichen. Das finde ich sehr schade.
Ja, also ich meine, es ist ihre Aufgabe, Ezekiel Elliott zu verteidigen, aber die Mittel, die sie wählen, sind ja, ne, für den Fall, wer weiß, okay, vielleicht gibt es ja diese SMS und es ist wirklich irgendwie aus dem Profil ablesbar, dass sie tatsächlich versucht hat, ihn zu erpressen oder so und das so nüchtern betrachtet hat und so, dann, okay, dann ne, sollte man es trotzdem nicht unbedingt leaken, finde ich, weil das hat auch in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Das ist eine Sache, die muss man dann bei der Anhörung vorbringen. Aber ja, die Mittel, die sie NFLPA da wählt, beziehungsweise man weiß ja auch gar nicht, ist das offiziell von der NFLPA oder liegt das Zeke Elliott über seinen Anwalt irgendwie? Das ist ja auch alles nicht so ganz ersichtlich. Ne? Aber ja,
ja, es gab einen Tweet von der NFLPA, der eben genau das mitgesagt hat. Da gab es ein Statement, ein offizielles.
Du hast recht.
Und das Statement wurde dann quasi als Bild nochmal getwittert. Also es ist schon die NFLPA.
Ja. Ja, okay. Also wir werden uns noch lange damit beschäftigen.
Definitiv, das, ja.
Es kann ja auch, also um jetzt mal den möglichen Zeitplan darzulegen, wenn ich das aus der Deflategate-Geschichte noch richtig in Erinnerung habe, wird dann am 29.8. die Anhörung sein. Daraufhin wird dann relativ zeitnah, glaube ich, dann entschieden, ob was verändert wird an der Strafe oder nicht. Beziehungsweise, ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt länger als 1-2 Wochen dauert. Vor allen Dingen, weil ja auch die Regular Season 1,5 Wochen später startet, sodass da auch gar nicht so viel Zeit ist. Und dann hätte halt, wenn die nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, die Anhörung, dann hätte Zeke Elliott noch die Chance, da gerichtlich gegen vorzugehen, wie es ja auch Tom Brady gemacht hat. Mhm. Wenn das der Fall ist und dann quasi eine einstweilige Verfügung vom Gericht erlassen wird, dass halt diese Sperre ausgesetzt wird, bis über diese Sperre dann per Gericht entschieden wird oder im Gericht entschieden wird, wird es wahrscheinlich so sein, dass dann die Gerichtsverhandlung erst im nächsten Jahr stattfinden wird, nach der NFL-Saison. Das heißt, Zeke Elliott könnte dann die komplette Saison spielen. Und ja, dann wird es mit der Gerichtsverhandlung dann im nächsten Jahr weitergehen. Wenn die dann wiederum nicht zu dem Gunsten einer der beiden Parteien läuft, kann die dann natürlich wieder in Revision gehen, wie es dann auch bei Tom Brady war. Bei Tom Brady war es ja so, dass die Strafe aufgehoben wurde und dann hat die NFL, wie nennt sich das?
Ist in Revision gegangen.
Genau, in Revision gegangen, so. Und das hat sich dann wieder hingezogen. Also insofern, es kann sich noch sehr, sehr lange hinziehen und ja, es wird uns noch viel beschäftigen, weil es ja auch ein wichtiger Spieler ist.
Ja, definitiv. Gut, ich würde sagen, dann haben wir wirklich alles abgegrast, was diese Woche an News irgendwie irgendwo aufgeploppt ist, oder?
Ich glaube, so lange haben wir bis jetzt auch noch nicht über News gesprochen, oder?
Ja, aber die News, die sind ja auch momentan schon fast noch wichtiger, interessanter als die Preseason-Spiele selber. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch ein bisschen über Preseason-Spiele sprechen und das machen wir wie gewohnt jetzt in unserem zweiten Teil. So, jetzt also zweiter Teil beim GFL-Podcast heute. Gucken wir uns die Preseason an, beziehungsweise die Preseason-Spiele, die jetzt schon gelaufen sind und haben uns da jetzt entschieden, aufgrund der etwas vorangeschrittenen Zeit uns zu konzentrieren auf 3 Spiele, die wir uns rausgesucht haben, die wir euch ein bisschen näher noch bringen wollen, beziehungsweise einen kurzen Abriss geben möchten. Und zwar die Patriots, die haben gespielt gegen Houston Texans, das wollen wir kurz besprechen. Buffalo gegen Philly und die Minnesota Vikings in Seattle. Christian, du hattest dir die Patriots angeguckt letzte Nacht gegen die Houston Texans. Was hast du mitgenommen?
Ja, genau. Ich habe letzte Nacht mir die erste Hälfte angeschaut, und zwar auf Deutsch, halt wie gesagt mit dem Stream, der da kostenlos angeboten wurde und kommentiert wurde von Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Beide ja ehemalige Patriot-Spieler. Markus Kuhn, naja, nicht so richtig ehemaliger Patriot-Spieler, der war ja nur quasi ein Training-Camp dabei. Aber zuallererst erstmal, es war schon interessant, das von den beiden auf Deutsch zu hören. Ich fand es auch nicht schlecht. Also ich fand es gut, nicht überragend. Also es kommt noch nicht für mich an eine englische Übertragung dran, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass man es auf Englisch gewohnt ist. Und die beiden sich sicherlich auch noch so ein bisschen finden müssen. Ich hatte so, mir war so ein bisschen zu viel Begriffserklärung beziehungsweise dann deutsche Begriffe für so Sachen, die auf Deutsch nicht so richtig funktionieren. Ich glaube, so eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass dann irgendwie so gesagt hatten, als es dann das letzte Play, ne, wäre dann auf Englisch gewesen, dann haben sie gesagt, das letzte Spiel, dann einfach 1:1 auf Deutsch übersetzt und das funktioniert halt irgendwie dann nicht so richtig. Hat mich immer so ein ganz kleines bisschen rausgeholt. Also es ist schon Nörgeln auf höherem Level, also es war jetzt auf keinen Fall furchtbar oder so, es war gut.
Aber vielleicht an alle, die uns zuhören und das vielleicht noch nicht gesehen haben oder Probleme hatten, wie hattest du das empfunden, was die technische Umsetzung angeht? Also war das ein guter Stream? Hat das funktioniert?
Ja, es war auf jeden Fall besser. Also letztes Mal, das habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, da war diese Preseason-Qualität irgendwie ganz, ganz komisch und ganz schlecht. Das war dieses Mal deutlich besser. Nur der Stream selber, der lief halt nicht auf Full HD. Das war so, ja, HD-ready oder vielleicht noch nicht mal das. Also die Bildqualität, die hat mich nicht ganz so zufriedengestellt. Das geht auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Ende an mir lag, ob ich da irgendwas falsch gemacht hatte. Kann aber eigentlich nicht sein. Ich habe es über den Chromecast am Fernseher geschaut. Der zieht sich das eigentlich immer die beste Qualität runter, die er kriegen kann. Ich vermute eher, dass da was bei der Patriots.com-Seite war, dass er das Problem verursacht hatte. Vielleicht haben die einfach nicht genug Bandbreite bereitgestellt.
Ja, vielleicht haben sie nicht das nötige Vertrauen in die beiden und haben gesagt so, dann lieber ein SD.
Ja, möglich auch, durchaus auch möglich. Ich meine, die haben ja, die haben das ja gleichzeitig auch nach Mexiko gestreamt und nach London, also nach England auch. Das ist diese Aktion, das habe ich jetzt im Nachhinein auch nochmal gehört. Alle Teams, die in diesem Jahr ein Spiel im Ausland haben, also sprich die Raiders, die Patriots, weil die in Mexico City spielen und ja dann die anderen Teams, die in London spielen, so wie ich das gehört habe, übertragen die alle die Preseason in ihren Streams live in das Land. Warum jetzt auch nach Deutschland das Ganze übertragen wird, könnte ein Lied sein, dass bald auch ein Spiel in Deutschland ist, zum einen, zum anderen, vielleicht ist Deutschland auch einfach ein besonders relevanter Markt oder vielleicht haben sie sich gedacht, okay, Sebastian Bäumer, der hat hier unser Broadcasting Bootcamp mitgemacht, der möchte ein bisschen trainieren und so weiter, wir möchten den so ein bisschen lancieren, ein bisschen platzieren in diesem Kommentatorenmarkt und so, dass sie das deswegen nochmal nach Deutschland gemacht haben, da so dazugepackt haben. Ja, das ist so vielleicht der Hintergrund dazu. Aber ja, erstmal so viel zu dem Technischen
dahinter. Was ist passiert auf dem Rasen?
Ja, was ist passiert auf dem Rasen? Ich glaube, die Patriots haben verloren. Ja, die haben verloren. Wie gesagt, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, das ist unglaublich unwichtig für meine Verhältnisse, für meine Begriffe. Ich weiß nicht, ob das die Teams vielleicht auch noch anders sehen. Aber ja, was ist passiert? Ja, Tom Brady hat gut gespielt, ich fand das ganz bezeichnend, er hat echt keine schlimme Interception geworfen, aber eine fast schlimme Interception, also war kein guter Wurf, die dann am Ende auch keine Interception war, weil der Receiver dann doch noch, der Cornerback out of bounds war, aber er hat halt so gespielt, wie man es von ihm erwartet, würde ich mal behaupten. Rob Gronkowski hat gespielt, das erste Mal seit 2012, dass er überhaupt in einem Preseason-Spiel gespielt hat. Durchaus besonders, weil er ja sonst oft zum einen verletzt war und deswegen so langsam wieder ans Team herangeführt wurde und zum anderen er auch so einen gewissen Star-Status hat. Das war schon erstaunlich, dass es dieses Mal dann anders war. Der hat, ich glaube, für 11 Snaps war der auf dem Platz, also für den ersten Drive. Wurde aber kein einziges Mal anvisiert von Tom Brady, also hat keinen einzigen Ball in seine Richtung geschmissen bekommen. Aber gut, dass er spielt, ist ein gutes Zeichen, denke ich. Gerade weil er ja auch von seiner Rückenverletzung kommt und das ist ja immer so ein bisschen kritisch, ne? Ja, sonst von den Patriots noch weiter. Dion Lewis hat wieder sehr viel gespielt und man hat wieder das Gefühl, der ist wieder wie 2015, also richtig elektrisch. Hat gut gespielt. Rex Burkett als prognostizierter Starting Running Back bei den Patriots hat mich auch durchaus überzeugt. Also das Schöne bei ihm ist, also er konnte gut laufen. Ne, das hat man wirklich gut gesehen. Und aber halt auch den Ball fangen. Und auch Blitzpickup hat er auch gut gemacht. Also in der Passverteidigung nicht schlecht. Lässt hoffen auf mehr. Und als Tight End, was mir noch so aufgefallen ist bei den Patriots, war dann, heißt das Shea O'Shaughnessy?
Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt auf den Namen.
Ja, ich weiß nicht, ob der Shea heißt oder Jay oder auf jeden Fall O'Shaughnessy. Shea. Genau. Shea. Hat ein paar ganz gute Plays gemacht. Der schickt sich so an, sich doch noch vielleicht sogar als dritten Tight End den Roster-Spot irgendwie einzunehmen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass ein Team 3 Tight Ends mitführt in dem Final Roster. Aber der hat jetzt nicht das erste Mal wirklich überzeugt. Nicht schlecht. Gut, dann mal auf die Texans-Seite schauen. Tom Savage ist gestartet. Der hat ganz okay gespielt, ne? Aber hat dann jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich denke mal, dass da sicherlich die Texans noch auf ein Upgrade hoffen. Und ich meine, sie haben ja auch die Sean Watson in der Hinterhand, der dann später gespielt hat und ja, war auch okay. Mal mit sehen.
Bist du denn, das ist das, weil ich habe es mir bisher noch nicht angucken können. Ich werde das noch nachholen. Ich bin ja eigentlich am gespanntesten momentan, so was die Patriots Defense eigentlich macht, wie die spielen, weil das ist wirklich so, finde ich, die Achillesferse des Teams. Ja. Obwohl man da viel investiert hat. Ich habe jetzt gesehen, Harris hat auch gespielt, ne? Mhm. Und dann eben also, der Pass Rush, der ist halt.
Also Linebacker fand ich okay. Wir haben, sind jetzt nicht negativ aufgefallen, auch nicht unbedingt positiv. Wirklich ein Problem war der Pass Rush. Also ich finde, der jeweilige Quarterback, sei es jetzt Savage oder Watson, die hatten so viel Zeit in der Pocket, sodass einfach auch ja die Cornerbacks dann am Ende auch nicht mehr so gut aussahen. Aber man kann natürlich auch von einem Cornerback nicht verlangen, dass er 5 Sekunden Receiver covert. Das ist einfach nicht möglich. Dementsprechend würde ich da dann eher das Problem im Pass Rush sehen. Ja, wie sich das weiterentwickelt, schwer zu sagen. Aber der Pass-Rush macht mir schon Sorgen. Auch das Laufspiel, es war jetzt nicht ganz so schlimm wie letzte Woche, aber da ist man eigentlich Besseres gewohnt von den Patriots, weil die ja doch meistens eine sehr gute Laufverteidigung haben.
Ja, okay. Also, aber insgesamt war es ein unterhaltsames beziehungsweise gutes Spiel, guter Eindruck von beiden Teams. JJ Watt hat, glaube ich, auch wieder seinen ersten Tackle gemacht, das habe ich nur gelesen.
Ja, das war krass. Also der ist einfach, der ist zurück. Also um den muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Der wird wieder zu alter Stärke auflaufen, denke ich.
Okay. Ja, dann hüpfen wir doch mal eben zum Spiel Buffalo gegen Philly. Das hatte ich mir angeguckt. Ja, interessant. Wir hatten auch schon mehrmals darüber gesprochen. Tyrod Taylor sah wirklich nicht gut aus. 2 Interceptions, 1 ganz interessant gegen seinen ehemaligen Teammate, der bis vor einer guten Woche noch sein Kollege war. Ronald Darby hat ihn intercepted. Und sonst war es eben Philly insgesamt sehr stark. Also der Pass Rush von Philadelphia ist wirklich, finde ich, sehr beeindruckend. Die haben da wirklich sehr, sehr viele Spieler, verschiedene Packages, die auch spielen. Ganz interessant. Also mit Kendricks und Bradham da, glaube ich, haben die in der NFC East so vielleicht so ein bisschen den Sleeper-Pick, wenn man so will. Also die waren wirklich für mich, fand ich sehr, sehr ansprechend, was die Defense von Philadelphia gemacht hat. Also die Starting-Defense, wenn man so will. Mhm. Ein Punkt war vielleicht noch LeGarrette Blount, auf den habe ich natürlich auch immer noch so ein Auge. Wie macht er sich in einem anderen Team? Hat direkt einen Fumble gehabt. So ein bisschen auch das Ding, was bei den Patriots immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, kritisiert wurde, aber er hatte halt häufig in wichtigen Spielen, jetzt ja auch zuletzt im Super Bowl, immer relativ schwerwiegende Ballverluste und es hat sich da auch noch nicht so wirklich etabliert. Also das Laufspiel, ist bei Philly auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da ist LeGarrette Blount noch nicht so drin.
Aber ich glaube, letzte Woche hat er auch gefummelt, oder?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Kann
sogar sein, okay, ja. Ja, und sonst, Buffalo ist ja wirklich jetzt durch den Trade auch noch dezimierter in meinen Augen. Sammy Watkins abgegeben und sieht nicht gut aus. Also in einem Jahr, in dem Tyrod Taylor sich beweisen muss, hat er, abgesehen von Anquan Boldin, jetzt wirklich kaum die Anspielstationen. Also tut mir ein bisschen leid für ihn, dass er jetzt quasi in diesem Team drin ist. Das macht jetzt nicht unbedingt Hoffnung. Genau, und ja, oder? Bitte?
Ja, was hast du von Goff gehalten? Wie ist er dir aufgefallen?
Carson Wentz, meinst du?
Wentz, Entschuldigung, ja.
Ja, Carson Wentz finde ich ähnlich wie auch schon letzte Woche gegen Green Bay, macht für mich einen guten Eindruck. Also sehr solide, er ist auf jeden Fall im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel, man kann ihn ja ganz gut vergleichen mit Blake Bortles, was so die Statur angeht, was auch den Spielstil angeht. Kreiert Pässe, indem er sehr mobil ist, aber auch aus der Pocket heraus ist er sehr sicher und vor allen Dingen, er geht kein allzu großes Risiko ein und hat eben von seiner Mechanics, wie man immer so schön sagt, sieht er gut aus. Also ich glaube, Carson Wentz kann wirklich die Antwort sein in Philly auf die Quarterback-Position, die auch schon seit einigen Jahren jetzt so ein bisschen, eigentlich seit Donovan McNabb so im Raume also beziehungsweise nie wirklich ausgefüllt worden ist, macht er auf mich einen guten Eindruck. Also von den Zweitjahres-Quarterbacks ist er für mich momentan schon neben, ja klar, Dak Prescott, aber das ist eine andere Situation, finde ich, ist er für mich schon der Stärkste insgesamt von seinem ganzen Repertoire her.
Ja, ich bin gespannt, ob er das die ganze Season über kontinuierlich halt zeigen kann oder ob er irgendwie dann abfällt wieder. Aber ja, ich gönn's ihm. Philly ja, mochte ich immer schon ganz gerne leiden irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mag ich die.
gut, ehemaliger, dann hast du ein Team. Ja, ehemaliger Quarterback der Eagles, Sam Bradford, hat mit seinen Vikings in Seattle gespielt. Für mich eigentlich am interessantesten das Seattle, das Team, da habe ich auch ein besonderes Augenmerk drauf gelegt, weil Seattle, glaube ich, ein Team ist, was diese Saison wieder so ein bisschen zur alter Stärke zurückfinden wird. Wir hatten über die O-Line gesprochen, klar, der Left Tackle, der jetzt ausfällt, das ist natürlich ein krasses Manko, zumal die Offensive Line jetzt auch schon gegen die erste Defense der Vikings, die ja, muss man auch dazu sagen, eine der besten überhaupt ist in der Liga, aber schon Probleme hatte. Aber Russell Wilson, wieder typische Russell Wilson, aus der Pocket rausgelaufen, Doug Baldwin, die beiden, ja, mit Sicherheit, auch wenn sie jetzt nicht so die flashy Namen sind, eins der besten Quarterback-Receiver-Duos, also die beiden, die haben in dem ersten Drive direkt, ich glaube, 3-4 Mal connected und das sah wirklich gut aus. Eddie Lacy sieht auch wieder so ein bisschen so aus, als wäre er in seiner Rookie-Saison in Green Bay, also macht einen guten Eindruck, ist deutlich leichtfüßiger als noch in den letzten Jahren.
Hatte also quasi seine Gewichtskontrolltermine positiv erfolgreich überstanden.
Ja, das hatten wir schon mal so ein bisschen Spaß.
Ja, zumindest ist ein. Ich glaube, ich habe vor 3 Wochen das nochmal mitbekommen, da habe ich aber das Ergebnis gar nicht mitbekommen, deswegen.
Okay, er wirkt auf jeden Fall gut. Also das macht schon auf jeden Fall Sinn, ihn da auch zu spielen. Ist jetzt klar nicht der Marshawn Lynch, aber er macht sich so ein bisschen wieder auf die Socken, sage ich mal, so zu sein wie in seinen guten Jahren in Green Bay. Und ja, was auch interessant ist, vielleicht noch als letzter Punkt, die Seahawks finden einfach immer wieder die richtigen Cornerbacks, und zwar den Rookie Shaquille Griffin, der sieht nicht so, also auf dem Spielfeld, ich habe reingeschaltet und habe dann erstmal so die ersten Minuten übersprungen, als dann irgendwie so die lokalen Kommentatoren dann irgendwie irgendwas erzählen. Auf jeden Fall hatte ich erst gedacht, weil er gestartet ist, das ist Richard Sherman. Aber nein, es ist Shaquille Griffin. Und nachdem er so ein paar Probleme hatte am Anfang gegen Stephon Diggs, hat er sich wirklich sehr gut berappelt und ein paar Pässe auch abgewehrt. Also hat wirklich einen sehr guten Job gemacht und vielleicht die Antwort als dritter Corner für die Seahawks. Also wirklich sehr sehr gut, sehr schnell. Die Größe hat er auch wieder. Also wirkt so ein bisschen wie Richard Sherman zu Beginn.
Ja, das ist auch schön. Immer schön, wenn man im Draft irgendwie hittet und einen guten Pick landet, ne?
Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube, Seattle, die werden dieses Jahr wieder ordentlich mitmischen, so wie das ausgesehen hat bei denen.
Ja, das ist ja auch der Anspruch, den sie haben. Der Anspruch, den sie haben sollten mit der Defense. Auch wenn es natürlich schwer ist, das über Jahre immer so zu halten. Aber sicherlich ein Contender, wie man so schön sagt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, soweit so die Preseason. Heute sind ja auch noch Spiele für alle, die Lust und Interesse haben.
Ich glaube, heute werden dann auch wieder Spiele im Free-TV übertragen. Ich check das mal eben.
Ich denke auch. Und sonst vielleicht, ich wollte noch einen kleinen Aufruf starten, für alle, die so wie wir den Game Pass haben. Vielleicht sollte man mal so gemeinsam einen Brief formulieren, dass die bitte den Game Pass wieder ein bisschen updaten, denn die Pfeil-, Vor- und Zurück-Tasten funktionieren nicht mehr, wo man quasi 10 Sekunden vorspringen konnte.
Es gibt auch den Button zum Klicken nicht mehr. Ich finde das auch, zumindest in der App, ich weiß nicht, wie das in der Desktop.
Ja, es ist gruselig. Du musst quasi den Zeiger unten, den Regler vor- und zurückschieben. Es ist wirklich der Horror momentan, gerade bei diesen Preseason-Spielen.
Ich glaube, da kommt noch was. Ich habe gehört, es soll demnächst auch noch eine App sogar für einen Fire TV-Stick rauskommen, also für das Amazon-Ding. Und ich glaube schon, dass dann bestimmt noch was passieren wird.
Hoffen wir es.
Ich hoffe es auf jeden Fall auch, ja.
Vielleicht auch noch ein kleiner Punkt. Wir hatten ja drüber gesprochen, Roberto Aguayo. Ah, ja. Der Kicker hat sein erstes Field Goal bei den Bears verschossen.
Ja. Ja, so sympathisch er ist, ne? Irgendwie hat er, ja, ist er gerade in einem tiefen Slump, wie man so schön sagt.
Ja, ich habe mir auch nochmal die Hard Knocks Folge 2 jetzt angeguckt die Woche. War auch wirklich sehr unromantisch, die Entlassung von ihm.
Ja, wie bei der Anfang irgendwie, ja, sowas ist immer scheiße, sagt der General Manager irgendwie, ja, wir machen jetzt einfach mal, ne? Ich komme jetzt mal direkt zum Punkt, so, ja, wir schmeißen nicht raus. So, tja, das ist die NFL, ne?
Das ist die NFL. Also wahrscheinlich wird er auch von den Bears über kurz oder lang entlassen, wenn das weitergeht.
Ja, gut, er hat ja immer noch die Möglichkeit, du kannst ihn ja irgendwie im Practice Squad reinpacken, wenn er jetzt bei den Bears sich auch nicht beweisen sollte, dann ist die Chance relativ hoch, dass auch kein anderes Team ihn dann da raus signed quasi.
Aber die Frage ist, hältst du einen Kicker im Practice Squad oder sagst du dir lieber, wenn dein normaler Kicker sozusagen verletzt ist, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt irgendwie einen, wie man schön sagt, von der Straße? Weil warum sollst du einen Kicker im Practice Squad halten?
Ja, das ist ja die Frage, wie groß sein Potenzial ist. Und das scheint ja sehr groß zu sein, sonst wäre er nicht in der zweiten Runde gedraftet worden. Und
er hat deswegen im College kein einziges Field Goal verschossen, ne?
Tja, nicht schlecht. Ja, dann scheint es ja wirklich ein Kopfding zu sein. Und Kopfdinger, die kannst du halt wieder fixen. Deswegen.
Ja, Steven Gostkowski hat alle getroffen dieses Wochenende.
Ja, Wolfsrei. Aber da vertraue ich noch nicht drauf. Also da, da muss ein bisschen Konstanz rein, bis ich da dann keine Angst mehr habe, wenn er schießt.
Alles klar. Hast du die Termine?
Von der NFL, also von RAN.
Ja.
Moment.
Du musst bei, wir wissen immer noch nicht, vielleicht sollte uns das mal jemand sagen, wie man es ausspricht, The Zone oder Dassen oder?
Ich glaube The Zone, also das wurde mir mal von einem Kumpel gesagt. So richtig ist das hier doch nicht klar auf der NFL-Seite.
Okay, also dann die Info, wer gucken will, reinhauen heute Abend, weitere Spiele und sonst bitte gerne unterstützen und an die NFL schreiben, dass der Game Pass bitte aktualisiert werden soll. Vielen Dank dafür. Genau, das war's von unserer Seite. Vielen Dank dir, Christian. Schöne Grüße noch nach Münster und schöne Grüße an alle, die uns so zuhören, egal wo. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche und dann bleibt mir nichts anderes als dir und allen. Ja,
eine Anmerkung noch. Es könnte sein, dass wir unseren Schedule demnächst ändern.
Gut, dass du es sagst.
Unseren Veröffentlichungstag, weil während der Football-Saison werden wir natürlich nicht sonntags unsere Podcasts aufnehmen. Es gibt ja, glaube ich, kaum einen unpassenderen Tag dafür. wie das genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Wir werden euch aber darüber informieren, spätestens in der Folge, wenn wir sie aufnehmen. Im besten Fall darüber dann über die anderen Kanäle. Also das dann sowieso auch. Aber wir versuchen das natürlich dann voranzukündigen. Aber wir wissen das noch nicht ganz genau. Es könnte auch sein, dass sich in der nächsten Woche schon was ändert. Nur als kleine Vorwarnung.
Genau. Danke dafür, für die Info. Und jetzt nochmal, falls jetzt noch nicht schon alle ausgestellt haben, schöne Woche dir und allen, die uns zuhören. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao.